Ja, wir haben im ersten Vortrag sozusagen das erste Fundament, die erste lehrmäßige Säule der Pfingst- und charismatischen Bewegung betrachtet. Das ist die Lehre von der endzeitlichen Geistausgießung. Und wir wollen jetzt mit Gottes Hilfe das zweite Fundament, die zweite Säule miteinander betrachten. Und das ist die Lehre von der Geistestaufe als einem zweiten Segen, den der Christ braucht, um ein gesundes und gottwohlgefälliges Leben zu führen. Das ist sozusagen die Entsprechung auf der persönlichen Ebene, so wie die Pfingstler sagen, Gott hat in der letzten Zeit seinen Geist noch einmal machtvoll ausgegossen und will Erweckung geben, Belebung für sein Volk, Stärkung durch diese Geistesausgießung. So wird auch auf der persönlichen Ebene gesagt, jeder Christ, der wiedergeboren ist, muss noch einmal eine besondere Geistestaufe erleben, damit er im vollen Sinn ausgerüstet ist mit der Kraft und den Gaben des Geistes. Und diese Geistestaufe, wie gesagt, wird klar unterschieden von der Wiedergeburt. Das bekommt man nicht, wenn man wiedergeboren wird, sondern das muss man sozusagen bewusst erstreben nach der Wiedergeburt. Und dann erst hat man den Heiligen Geist empfangen, wenn man die Geistestaufe eben hat. Vorher hat man den Heiligen Geist noch nicht oder man hat ihn nur teilweise. Es wird ganz unterschiedlich gelehrt. Auf jeden Fall sind sich die Pfingstler alle darin einig und die Charismatiker, diese Geisteserfahrung braucht jeder Christ. Sonst fristet er höchstens ein notvolles, schwaches Leben unterhalb dessen, was Gott für ihn eigentlich vorgesehen hat. Das ist so diese Botschaft. Und auch da ist es so, dass diese Botschaft ausgesprochen attraktiv ist für viele Christen. Im Grund wird oftmals das gar nicht gelehrt, sondern wird in persönlichen Lebenszeugnissen dargestellt. Früher war ich ein Christ voller Niederlagen, voller Schwächen, voller Anfechtungen. Ich bin immer gestolpert. Ich hatte keinen Sieg über die Sünde. Ich habe ein klägliches Christenleben geführt. Und dann habe ich die Geistestaufe bekommen. Und dann war alles anders. Plötzlich hatte ich Freude und Friede, Kraft, Sieg über die Sünde. Alle Depressionen, alle Niederlagen waren weg. Ich war überströmend. Ich konnte Frucht bringen. Ich konnte Zeugnis geben. Kurz, es ist die totale Verwandlung des Christenlebens. Alles wird anders und alles wird besser, wenn man die Geistestaufe hat. Das ist so etwa das, was einem vermittelt wird. Darüber hinaus wird auch gesagt, erst durch die Geistestaufe bekommen wir die entscheidenden Gnadengaben, die Charismen, auf die es ankommt, nämlich Zungenreden und Prophetie und die Fähigkeit, Wunderzeichen zu tun. Das bekommt man auch nur durch die Geistestaufe. Und sie führt einen ein in höhere Offenbarungserkenntnisse. Zum Beispiel, da kann man dann erst erkennen, wie man den Teufel richtig bindet, wie man Sieg über den Satan bekommt. Alle diese Dinge bekommt man durch die Geistestaufe. Und von daher gesehen ist die Geistestaufe sozusagen das Schlüsselerlebnis, das jeder Pfingstler sucht und jeder Charismatiker. Es ist das, was er auch missionarisch weitergeben will. Also man ist dann überzeugt, wenn man diesen Geist selber hat. Jeder braucht das auch. Und die Leute sind schnell geneigt, anderen die Hände aufzulegen, für andere zu beten, dass sie auch die Geistestaufe empfangen. Weil das eben sozusagen der Schritt ist vom unterdurchschnittlichen Normalchristentum in ein Superchristentum, in ein Überwinderchristentum, in ein Christentum auf einer völlig neuen, höheren Ebene. So wird es dargestellt. Und natürlich ist es für viele Christen, die angefochten sind, die vielleicht sich ihrer eigenen Fleischlichkeit, ihrer eigenen Schwächen sehr bewusst sind, eine Versuchung, sich dieser Erfahrung zu öffnen. Es scheint das Wundermittel zu sein, mit dem alle deine Probleme auf einen Schlag wie weggeblasen sind. Und das ist natürlich verlockend. Warum soll man das nicht probieren? Ja? Und so ist auch diese Lehre etwas, was viele Menschen anzieht und auch überzeugt. Und da sagt man auch wieder, ja, das steht doch in der Bibel. Wir lesen es doch in der Apostelgeschichte, ja, wie die Menschen da den Geist empfangen haben. Und dann waren sie plötzlich völlig anders. In der Apostelgeschichte steht auch, was die Pfingstler oftmals fragen, die anderen Leute: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja. Nö, vielleicht nicht. Wenn ich mich angucke, wie ich so lebe, wahrscheinlich habe ich den Heiligen Geist noch gar nicht. Ja. Zumindest merkt man ja die Früchte gar nicht so, wie es in der Bibel steht. Und schon ist man da ein Stück in der Falle. Und deswegen wiederum die Aufforderung: Lasst uns die Dinge prüfen von der Schrift her. Lasst uns alles ablehnen, was nicht mit der gesunden Lehre der Apostel übereinstimmt. Lasst uns nur das annehmen, was wirklich von der Lehre der Schrift her gestützt wird, und alles andere müssen wir verwerfen, so attraktiv, so schön, so fromm es vielleicht auch klingen mag. Das ist die ganz wichtige Wasserscheide zwischen einem Christen, der verführt wird in der Endzeit, und einem Christen, der bewahrt wird. Ob ich wirklich anerkenne, die Lehre der Apostel, die Bibel, ist der Maßstab, an dem ich die Geister unterscheide, und was ich nicht von der Bibel gestützt finde, das lehne ich ab. Wer da anders denkt und sagt, oh, Gott kann hier mal da und mal so wirken und Gott kann auch ganz unkonventionell sein und gegen sein Wort wirken, das er inspiriert hat, dann bist du schon verführt und du wirst auch weiter verführt werden. Und das Ende kommt dir vielleicht erst, wenn du dann in der Psychiatrie vielleicht drüber nachdenkst, was denn das jetzt für ein Geist gewesen ist, den du in der Geistestaufe empfangen hast. Ja? Da kommen dann manche Leute nochmal zum Nachdenken, aber vorher oft nicht. Das ist leider so. Also die Frage ist, stimmt es, dass der Christ einen zweiten Segen braucht? So wird es auch genannt, Second Blessing. Ja? Also erst hast du die Wiedergeburt und da fehlt aber noch was ganz Entscheidendes, bevor du ein richtiger Christ sein kannst. Und das ist die Geistestaufe, der zweite Segen. Dir fehlt noch der Heilige Geist. So mehr oder weniger in verschiedenen Varianten sagen das die Charismatiker und Pfingster. Stimmt es? Wenn du wiedergeboren bist, fehlt dir da noch etwas Wichtiges? Brauchst du diesen zweiten Segen? Oder hat Gott schon allen Segen dir gegeben mit Christus? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen vom Wort Gottes her. Erst einmal die Frage, wann empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Bei der Wiedergeburt oder später? Das ist die erste Grundfrage. Kommt noch mal eine Frage. Ist auch ganz wichtig. Wo finden wir denn die Lehre, wann ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt? Die Bibel? Ganz klar, die Bibel. Aber wo in der Bibel? Finden wir die Lehre über diese Dinge im Alten Testament? Was meint ihr? Nein. Im Alten Testament finden wir das nicht. Ja, warum denn nicht? Nun, die Bibel selber lehrt, Epheser 3, dass die Gemeinde und Gottes Handeln mit der Gemeinde ein Geheimnis war, das verborgen war den Propheten des alten Bundes. Ja, das haben die nicht gewusst. Das war von Gott nicht vorgesehen, dass sie es wussten. Und deswegen kann uns das Alte Testament darüber nichts lehren. Und im Neuen Testament, wo finden wir die Lehre für die Gemeinde? Ganz wichtiger Punkt. Wo finden wir die Lehre für die Gemeinde? In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Ja? Wo finden wir die Lehre für die Gemeinde? Finden wir sie in den Evangelien? Tja, jetzt wird es spannend. Ich würde mal so sagen, in den Evangelien finden wir sehr wohl auch Lehren des Herrn Jesus, aber sie sind nicht speziell für die Gemeinde zugeschnitten. Es sind allgemeine Lehren für alle seine Jünger, für die jüdischen Jünger und auch für uns, die gelten für uns auch ein Stück mit. Aber die spezielle Lehre für die Gemeinde finden wir in den Evangelien nicht. Warum nicht? Die Gemeinde war noch nicht da. Und ich möchte auf eine Stelle hinweisen, die wir in Johannes 16, ist es glaube ich, finden, wo der Herr Jesus sagt, noch viele Dinge hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt sie jetzt noch nicht fassen. Ja? Verstehen. Ist auch ganz klar, wenn er den Jüngern damals vor Golgatha erzählt hätte, ihr werdet mal mit Heiden an einem Tisch sitzen und das Mahl feiern und den Herrn preisen, die wären völlig vom Stuhl gefallen, die hätten es nie fassen können, die waren ja total noch auf jüdischem Boden. Das war ja später noch schwer genug, als sie den Heiligen Geist hatten. Aber der Herr sagt, wenn er, der Geist Gottes, gekommen ist, der wird euch in alle Wahrheit führen und wird euch lehren. Ja? Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Lehre für die Gemeinde finden wir in den Briefen der Apostel. Und die Briefe der Apostel sind nicht die Meinung des Apostels Paulus, wie wir das heute von modernen Evangelikalen oft hören, sondern die Briefe der Apostel sind die Lehre des erhöhten Herrn Jesus Christus für seine Gemeinde auf der Erde. Ich hoffe, wir sind uns darüber einig. Sonst müssen wir vielleicht noch mal drüber reden. Ja? Aber das bedeutet, die Lehre für die Gemeinde, wo der Ratschluss Gottes für die Gemeinde Gottes in Christo dargelegt wird, finden wir in den Briefen der Apostel. Wir finden die Lehre für die Gemeinde nicht in der Apostelgeschichte. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auf den werden wir gleich noch kommen. Warum nicht in der Apostelgeschichte? Nun, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch und kein Lehrbuch. Das ist mal das Erste. Es ist ein inspirierter Bericht, wie der Geist Gottes sich ausbreitet, wie das Evangelium sich ausbreitet von Jerusalem über Judäa, über Samaria bis an die Enden der Erde. Ja? Es ist auch ein heilsgeschichtlicher Bericht, der beginnt in Jerusalem noch unter dem Gesetz. Ja? Streng genommen waren die Jünger bis Pfingsten noch ein Stück weit unter dem Gesetz auf dem Boden Israels. Und erst mit Pfingsten beginnt die Gründung der Gemeinde Gottes in Christo. Und dann wurden sie herausgenommen aus Israel und durch die biblische Geistestaufe in den Leib des Christus getauft. Und dann begann die Gemeinde. Ja? Es ist ein Geschichtsbuch, das einen heilsgeschichtlichen Übergang schildert von Israel bis zu den Heidenvölkern, von den Anfängen der Gemeinde auf jüdischem Boden bis hin zu der einen Gemeinde von Juden und Heiden, die dann der Apostel Paulus im Epheserbrief lehrmäßig beschreibt. Ja? Also wir finden in der Apostelgeschichte viele Beispiele, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat, aber wir finden keine Lehre. Das ist wichtig, wir werden da noch drauf kommen. Die Lehre finden wir in den Briefen. Wir finden die Lehre auch nicht in der Offenbarung, aber das wollen wir mal beiseite lassen. Wir finden die Lehre in den Briefen. Und die Briefe der Apostel sind unser Maßstab im engeren Sinn. Obwohl natürlich die ganze Bibel unser Maßstab ist. Das gilt ganz genauso. Aber der Schlüssel für die Auslegung des Rests der Bibel sind die Briefe der Apostel. Sie sind die höchste Stufe der Offenbarung für die Gemeinde. Einfach weil der Herr Jesus gesagt hat, vieles hätte er noch zu sagen, aber er konnte es noch nicht sagen, weil das Verständnis noch nicht da war. Es kam erst mit der Apostellehre. Ja? Also wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, wenn ich wissen will, was lehrt die Bibel über den Geistempfang, dann gucke ich nicht in den Evangelien und auch nicht in der Apostelgeschichte. Das heißt, ich darf da natürlich gucken und sollte das alles studieren, aber ich finde die Lehre trotzdem in den Briefen. Wenn ich dich jetzt frage, wo finde ich die Lehre vom Geistempfang? Dann werde ich durch eine Konkordanz zum Galaterbrief geleitet. Im Galaterbrief vor allen Dingen finden wir eine systematische Darstellung, wie ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt. Lasst uns mal Galater 3 aufschlagen. Und zwar finden wir dort mehrere stufenförmig aufeinanderfolgende Aussagen. Galater 3, Vers 14 lesen wir, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also der Geist Gottes wird empfangen durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Da könnte jetzt jemand sagen, nö, das ist nicht der Glaube an Christus, der rettende Glaube, sondern der Geist wird erst durch einen späteren Glaubensakt empfangen. Deswegen lesen wir mal weiter, wie es da weiter geschrieben steht. Galater 3, Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Also wann empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Wenn er an Jesus Christus glaubt. Ja? Nicht später, sondern wenn er an Jesus Christus glaubt, dann empfängt er auch den Heiligen Geist. Galater 4, Vers 6 bis 7 heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also da ist es auch wieder deutlich, in dem Moment, wo ich die Sohnschaft empfange, empfange ich auch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der Geist der Sohnschaft und der Geist Gottes allein vermittelt mir die Sohnschaft. Das wird auch noch mal ganz deutlich unterstrichen in Römer 8. Auch da finden wir dieselbe Lehre in Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also die Sache ist ganz einfach. Entweder habe ich mich bekehrt und habe an den Herrn Jesus geglaubt, dann habe ich auch in dem Moment den Heiligen Geist empfangen und dann bin ich sein. Wenn ich aber den Geist noch gar nicht habe, dann gehöre ich auch nicht zum Herrn Jesus, dann bin ich kein echter Christ. Aber es kann nicht sein, ein echter Christ, der gläubig ist an den Herrn und den Heiligen Geist nicht hat. Das gibt's nicht. Ja? Das ist nach der Lehre der Apostel unmöglich. Noch eine weitere Stelle, die das nochmal bestätigt, ist Epheser 1. Da haben wir ja auch die ganz klare Aussage in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, in dem Moment, wo ich gläubig werde, empfange ich den Heiligen Geist. Ich werde mit dem Heiligen Geist versiegelt und der Heilige Geist ist in mir und Christus ist in mir durch den Heiligen Geist. Das ist alles ein Paket nach der Lehre der Schrift. Ja? Und dann eben auch nochmal diese Stelle gegen den zweiten Segen in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, ein für alle Mal hat Gott in dem Moment, wo wir Christus empfangen haben, uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet, den er hat. Das ist alles unser in Christus. Also die Bibel kennt keine Stufen des geistlichen Lebens. Sie kennt Stufen des geistlichen Wachstums in gewisser Weise. Ja? Erster Johannesbrief, die Kindlein, die Jünglinge und die Väter. Aber nicht Stufen in dem Sinn, erst werde ich wiedergeboren, dann empfange ich den Heiligen Geist, dann werde ich völlig durchgeheiligt oder andersrum. Ja? Wir sind geheiligt in Christus von Anfang an. Wir haben den Heiligen Geist empfangen in Christus von Anfang an. Wir haben die Fülle in Christus von dem ersten Tag unseres geistlichen Lebens an. Ich werde es nachher noch betonen. Es ist etwas anderes, was ich davon erlebe. Das ist eine andere Sache. Es kann sein, ich habe die Fülle in Christus und erspüre und erlebe fast nichts davon. Wenn ich in Sünde lebe. Ja? Wenn ich gegen Gottes Wort ungehorsam bin. Dann betrübt, ist der Heilige Geist betrübt und die ganzen Segnungen spüre ich nicht. Aber ich habe sie trotzdem, wenn ich ein echtes Kind Gottes bin, sie sind mein Erbteil. Ich muss sie nur in Anspruch nehmen. Ich muss sie nur auch einnehmen im Glauben. Ja, das ist was anderes. Aber gegeben sind sie mir von vornherein. Es gibt keine zweite Segnung, weil Gott uns in Christus schon alles gegeben hat. Da werden wir noch drauf zurückkommen. Also die Lehre der Bibel ist, der Gläubige empfängt den Heiligen Geist im Moment der Wiedergeburt und keine Minute später. Heiliger Geistempfang und Wiedergeburt sind identisch. Nun gibt es ja biblische Gegenargumente von den Pfingstlern und Charismatikern. Interessant, ja? Die kommen alle aus der Apostelgeschichte. Ja? Die kommen aus der Apostelgeschichte. Zum Beispiel wird da gesagt, schau doch mal die Jünger an. Guck dir den Petrus an. Was für ein Versager war der Petrus vor Pfingsten. Und er war doch gläubig. Natürlich. Aber er hat seinen Herrn verleugnet. Er war feige, unbeständig, schwankend. Und dann schau ihn dir nach Pfingsten an, wie er mutig hinsteht vor den Hohen Rat und Christus bezeugt und leidensbereit ist. Das ist doch ein anderer Petrus. Dann sage ich, ja, Amen, stimmt, natürlich. Nur die Frage ist, ist das ein Argument für uns? Also es waren die Jünger vor Pfingsten schon wiedergeborene Gläubige, wie wir es heute sind. Das ist ja die Frage. Kann man das überhaupt vergleichen? Wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und dann muss ich das mal untersuchen. Wie war denn das? Warum hatten denn die Jünger den Heiligen Geist vor Pfingsten nicht? Ganz genau. Das ist die Bibelstelle, Johannesbrief. Ja, da steht im 7. Kapitel etwas sehr Interessantes. Vers 37, Johannes 7, folgende. Als aber am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also wir müssen ganz nüchtern sagen, die Jünger vor Pfingsten waren keine wiedergeborenen Gläubigen wie wir. Es gab die Wiedergeburt noch gar nicht vor Pfingsten, weil der Geist der Sohnschaft noch nicht da war. Ja? Die Israeliten waren keine Kinder Gottes. Die waren zwar gläubig, aber die waren keine Kinder. Versteht ihr? Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Geist konnte gar nicht kommen vor Pfingsten. Der Geist konnte vor allen Dingen nicht kommen, bevor Christus nicht sein Erlösungswerk für uns vollendet hat. Wir müssen uns nochmal deutlich machen, was die Innewohnung des Heiligen Geistes eigentlich für ein Vorrecht ist. Was für eine gewaltige Segnung das ist. Wir kennen alle unsere Herzen. Wie unrein und sündig wir innerlich sind. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir das uns bewusst ist. Und in einem solchen Herzen soll der Geist Gottes, der Geist der Heiligkeit Wohnung nehmen. Ist doch eigentlich unmöglich. Versteht ihr? Der Geist Gottes konnte gar nicht Wohnung nehmen in einem sündigen Menschen, bevor nicht Jesus Christus sein vollkommenes Erlösungswerk am Kreuz vollendet hatte. Erst das Blut Jesu Christi konnte ein Menschenherz so reinigen, dass der Geist der Heiligkeit darin wohnen konnte. Und bevor der Herr Jesus nicht sein Werk vollendet hatte, und es war noch nicht mit dem Tod am Kreuz im weiteren Sinn noch nicht vollendet, sondern danach kam noch die Auferstehung, danach kam die Himmelfahrt und danach kam nach dem Vorbild des Versöhnungsopfers, im großen Versöhnungstag, der entscheidende Moment, wo der himmlische hohe Priester Jesus Christus die Himmel durchschritt, in das Heiligtum einging und sein Blut in das himmlische Heiligtum brachte. Damit, dort spricht es heute, für dich und für mich auf dem Gnadenthron, auf dem Sühnedeckel, dem himmlischen, dem Vorbild, dem Unsichtbaren. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir als Geheiligte, Gerechte vor Gott stehen dürfen. Das ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist Wohnung nehmen konnte in sündigen Menschenherzen. Ja? Und das bedeutet, der Geist Gottes konnte erst kommen, die Wiedergeburt konnte überhaupt erst geschehen, in dem Moment, wo der Herr Jesus, der Sohn, sein Sühnopfer vollendet hatte, erst dann konnten wir zur Sohnesstellung kommen. Und deswegen lesen wir auch in Apostelgeschichte 2, dass ganz klar diese Heilsordnung und Reihenfolge in der Predigt des Apostels Petrus, da heißt es dann, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das heißt, die Jünger konnten gar nicht früher als Pfingsten wiedergeboren werden. Für sie, wie für uns auch, war die Wiedergeburt und der Empfang des Heiligen Geistes in einem Moment zusammen. Und die Jünger vor Pfingsten sind kein Argument für uns. Ja, die waren auf einem anderen Boden, heilsgeschichtlich gesehen. Also das ist zum Beispiel das eine Argument. Und dann das nächste Argument, was eben ganz oft kommt, habe ich schon erwähnt, Apostelgeschichte 19, die Johannesjünger in Ephesus. Das lesen wir vielleicht auch mal miteinander. Da heißt es von dem Apostel Paulus, und als er einige Jünger fand, Apostelgeschichte 19 ab Vers 1, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Ja, also hier scheint ein ganz klarer Fall vorzuliegen, ein Beweis, dass die Lehre der Pfingstler richtig ist, oder? Oder wie sieht es aus? Waren diese Johannesjünger wiedergeborene Gläubige, neutestamentliche Gläubige? Nein, wahnsinnig, wenn man es genau nimmt. Was war denn mit denen passiert? Nun, das waren ja Diaspora-Juden. Das heißt, die haben in Ephesus wahrscheinlich gewohnt, haben dort ihr Geld verdient und nach dem mosaischen Gesetz waren sie ja verpflichtet, dreimal im Jahr zu den großen Festen nach Jerusalem zu kommen und dort Opfer zu bringen. Und das haben sie getan in der Zeit, wo der Johannes der Täufer auftrat. Sie haben also diese Bußbotschaft gehört. Sie haben dieser Bußbotschaft von dem kommenden Messias geglaubt. Erinnert euch dran, was hat der Johannes gepredigt? Nach mir kommt einer. Ja, das haben sie geglaubt. An den kommenden Messias haben sie geglaubt. Und dann haben sie ganz offensichtlich den verhängnisvollen Fehler gemacht, 3 Jahre lang nicht nach Jerusalem zu kommen zu den großen Festen. Sie haben auf jeden Fall den Herrn Jesus, als er in Jerusalem seine Predigt gegeben hat, nicht gehört. Sie haben sich nicht von den Jüngern auf Christus taufen lassen. Sie haben nicht gehört, dass Christus gestorben war und auferweckt wurde und in den Himmel aufgefahren ist. Und auch nicht, dass der Geist Gottes zu Pfingsten gegeben worden war. Ja, das haben sie alles nicht mitbekommen. Sie waren Johannesjünger. Sie hatten das biblische Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen, verherrlichten Herrn nie gehört. Und deswegen konnten sie auch den Heiligen Geist gar nicht haben. Ja? Und da war es klar, der Apostel Paulus hat diesen Mangel gemerkt und er hat ihnen erstmal Christus verkündigt. Und haben sie das geglaubt und dann konnten sie auch getauft werden und den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt nochmal ein Punkt. Nur mal so zum Nachdenken, warum die Apostelgeschichte kein Lehrbuch sein kann, warum wir die nicht nehmen können, um Lehre zu begründen. Wenn ihr genau aufpasst, wie war die Reihenfolge, wenn das Heil den Juden verkündigt wurde? Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes, stimmt's? Als ich Pfingster war, habe ich auch gedacht, ja, ich kann den Heiligen Geist eigentlich noch gar nicht empfangen haben. Ich muss mich ja erst taufen lassen, damit ich den Heiligen Geist empfangen kann. Stimmt es? Wieso stimmt es nicht? Das steht doch in der Bibel. Cornelius. Aha, das war. Ja, aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt in der Apostelgeschichte? Warum finden wir da 2 verschiedene Modelle? Wie er richtig sagt, Cornelius hat zuerst geglaubt und den Geist zuerst bekommen und hat dann die Wassertaufe gehabt. Aber der Petrus in Apostelgeschichte 2 sagt, tut Buße und lasst euch taufen und dann werdet ihr den Geist empfangen. Ja, wo sind wir denn jetzt? Versteht ihr, warum wir keine Lehre aus der Apostelgeschichte ableiten dürfen? Weil es ein Buch ist, in dem viele heilsgeschichtliche Sondersituationen festgehalten sind. Das steht uns jetzt nicht geschrieben und offenbart. Meine Behauptung und Vermutung ist, bei den Juden musste die Taufe zuerst kommen, bevor sie den Heiligen Geist empfangen konnten. Und zwar deshalb, weil sie das Volk waren, das den Messias verworfen hat und getötet hat. Sie mussten sich durch die Taufe erst von ihrem Zusammenhang mit Israel lossagen. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und erst dann waren sie gewürdigt, den Heiligen Geist zu empfangen. Ja? Die Juden mussten sich von dem Volk Israel lossagen, wenn sie gerettet werden wollen, durch die Taufe. Die Heiden aber hatten Christus nie gekreuzigt in dem Sinn. Ja? Sie waren nicht schuldig geworden in dem Sinn wie die Juden. Und deswegen konnte es bei den Heiden sein, dass sie den Heiligen Geist allein durch den Glauben empfingen und die Wassertaufe kam danach. Auf jeden Fall können wir daraus keine Ordnung machen. Das wird, glaube ich, jeder zugeben. Ja, dass man sagt, ihr müsst erst Wasser getauft sein, vorher habt ihr den Heiligen Geist nicht. Stimmt auch nicht von der Erfahrung her nicht, aber es ist auch nicht von der Bibel her richtig. Ja, und dann noch eine Sache. Ist doch auch interessant. Paulus legt den Jüngern die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist durch Handauflegung. Müssen wir also schließen, dass die Bibel lehrt, dass man den Heiligen Geist nur empfangen kann, wenn ein Apostel dir die Hände auflegt? Wisst ihr, wer das lehrt? Habt ihr auch bei euch, wahrscheinlich in fast jeder größeren Stadt, die Neuapostolischen. Die sind eine Irrlehre, übrigens auch aus einem pseudopfingsterischen Aufbruch entstanden. Und diese Irrlehrer sagen, nur wenn ein Apostel dir die Hände auflegt, kannst du den Heiligen Geist empfangen und versiegelt werden. Das ist eine Lüge, stimmt nicht. Aber steht doch geschrieben. Steht doch. Ja, aber wo steht's und warum steht's? Versteht ihr? Wir müssen da unterscheiden in der Apostelgeschichte. Wir finden mehrere Situationen. Bei den Samaritern finden wir die Handauflegung und wir finden sie hier bei den Johannesjüngern. Ich meine, auch da gibt es wieder nur eine Vermutung. Auf jeden Fall ist es nicht die biblische Ordnung. Weil zum Beispiel in der Lehre der Apostel, in den Briefen wird überhaupt nichts davon gesagt, dass der Heilige Geist durch Handauflegung empfangen wird. Ja? Wir haben auch heute keine Apostel mehr. Sondern die Bibel zeigt, der Heilige Geist wird genauso empfangen heute, wie es bei Cornelius war. Nämlich Glauben, Geistempfang und dann Taufe. Ja? Aber bei bestimmten heilsgeschichtlichen Sondersituationen war es anders. Und ich würde mal nur einen Erklärungsversuch machen. Bei den Samaritern war es so, die waren Heiden. Und sie empfingen den Geist erst, als die Apostel der Juden, Johannes und Petrus, ihnen die Hände auflegten. Das heißt ja eins machen. Handauflegung bedeutet Identifikation. Also die Judenapostel wussten praktisch sich eins machen mit diesen gläubig gewordenen Heiden und dann empfingen sie den Geist. Und hier umgekehrt finden wir den Heidenapostel, wie er Juden die Hände auflegt und sie empfangen den Heiligen Geist durch den Heidenapostel. Ja? Also es ist eine mögliche Erklärung, aber wir wissen es nicht genau. Nur aus dieser Sondersituation der Apostelgeschichte können wir keine Lehre ableiten. Sonst sind wir bei den Neuapostolen. Ja? Kann nicht stimmen. Also hier sehen wir noch einmal, der Berufung auf die Apostelgeschichte kann uns nur in die Irre führen. Weil die Apostelgeschichte nicht die Lehre für die Gemeinde enthält, sondern heilsgeschichtliche Sondersituationen. Ja? Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Die Pfingstler reden ja auch von der Geistestaufe. Die Bibel redet auch von einer Taufe mit dem Heiligen Geist. Ist es jetzt dasselbe? Oder ist es was anderes? Was lehrt denn die Bibel von der Taufe mit dem Heiligen Geist? Und auch hier wieder, wenn wir jetzt wieder die Bibel durchgehen mit der Konkordanz, ne, dann werden wir feststellen, was finden wir im Alten Testament von der Geistestaufe? Nichts. Ist auch klar. Wir wissen ja, Geheimnis der Gemeinde. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Wenn wir jetzt in die Evangelien gehen, finden wir da etwas von der Taufe mit dem Heiligen Geist? Jawohl. Matthäus 3, eine Ankündigung. Ich lese das mal. Matthäus 3, ab Vers 10. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also hier wird die Taufe mit dem Heiligen Geist angekündigt. Und es wird gesagt, Christus wird derjenige sein, der mit dem Geist tauft. Nur noch eine kleine Anmerkung zur Feuertaufe. Für viele Pfingstler und Charismatiker ist die Feuertaufe nochmal eine weitere Stufe und Steigerung zur Geistestaufe. Und wir haben eine Menge Pfingstler, die beten flehentlich, Herr, taufe mich mit Feuer. Wie sehen wir das, wenn wir jetzt diese Bibelstelle betrachten? dann finden wir aus dem Zusammenhang, dass die Taufe mit Feuer das Gericht Gottes ist, das Zorngericht Gottes über die Ungläubigen. Ja? Der Baum wird abgehauen, mit Feuer verbrannt. Die Spreu wird mit unauslöschlichem Feuer verbrannt. Ja, so wie Gott durch die, Christus durch die Taufe mit dem Heiligen Geist die Wiedergeborenen in seine Scheune sammelt und absondert, so wird er die Nicht-Wiedergeborenen mit der Feuertaufe richten und verzehren. Also von daher ist es auch wieder dieser Irrgeist der Pfingstler, verführt die Leute dazu, dass sie in ihrem Wahn um ihr eigenes Gericht beten. Taufe mich mit Feuer. Ja? Also die Ankündigung der Geistestaufe sozusagen haben wir in Matthäus 3, in den anderen Evangelien entsprechend. Dann haben wir in Apostelgeschichte 1 nochmal eine interessante Erwähnung. Dort geht der Herr Jesus selber vor seiner Himmelfahrt auf diese Ankündigung des Johannes des Täufers ein. Wir lesen Apostelgeschichte 1 ab Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also, der Herr sagt, diese Verheißung wird erfüllt werden und zwar bald. Das bezieht sich eindeutig auf Pfingsten. Die Jünger sollten darauf warten, dass der Heilige Geist kommt und dann würde sich diese Verheißung der Geistestaufe erfüllen. Wir lesen bei Pfingsten selber nichts von der Geistestaufe, aber interessant ist, dass dann bei dem Bericht des Apostels Petrus über die Ereignisse im Haus des Cornelius doch noch einmal gesagt wird, dass damals diese Geistestaufe stattgefunden hat, zu Pfingsten. Wir lesen Apostelgeschichte 11 ab Vers 15. Das ist der Bericht des Petrus vor den Juden in Jerusalem. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Also er sagt hier, die Taufe mit dem Heiligen Geist, diese Verheißung geschah zu Pfingsten und sie geschah noch einmal im Haus des Cornelius an den Heiden. Zu Pfingsten waren die Juden dran, im Haus des Cornelius waren es die Heiden. Und damit waren beide Elemente für den künftigen Leib des Christus zusammengeführt. Ja? Also das ist die Erwähnung in der Apostelgeschichte. Aber den Sinn der biblischen Taufe mit dem Heiligen Geist haben wir immer noch nicht herausgekriegt. Ja? Was ist denn jetzt die Lehre? Wozu ist es da? Was soll das? Und das finden wir ganz logischerweise wo? In den Apostelbriefen. Ja, und zwar im ersten Korintherbrief. Im ersten Korinther 12, Vers 13 lesen wir den Schlüsselvers, der die Funktion der biblischen Geistestaufe beschreibt. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das ist die Lehre. Und die Lehre besagt, die biblische Funktion der Geistestaufe ist, dass ein Mensch aus den Juden und aus den Heiden herausgenommen wird und in einen völlig neuen Heilskörperschaft, in einen geistlichen Organismus eingefügt wird. Und das ist der Leib des Christus. Ist uns das klar? Ich bin Deutscher, ihr seid Österreicher, wir sind alle Heiden oder vielleicht auch ein paar Juden dabei von Fleisch her. Aber ist uns klar, dass mit unserer Bekehrung das aufgehört hat, dass wir geistlich gesehen keine Deutschen und keine Österreicher und keine Heiden sind und auch keine Juden mehr, sondern nur noch ein neuer Mensch in Christus. Das ist eine herrliche Wahrheit. Und das hat der Heilige Geist getan. Und zwar wann? Bei unserer Wiedergeburt, ganz klar. Ja? Als wir wiedergeboren wurden, da wurden wir durch einen Geist in den einen Leib hinein getauft. Jeder Wiedergeborene ist Teil des Leibes, das ist uns klar. Ja? Aber wie wird er dazu? Durch die biblische Geistestaufe. Nicht durch die unbiblische, sondern durch die biblische. Und die biblische Geistestaufe findet bei der Wiedergeburt statt. So wie alle anderen entscheidenden Elemente des geistlichen Lebens auch ihren Sitz in der Wiedergeburt haben und nicht irgendwann danach. Ja? Also noch einmal, das Geschehen Gottes in der Wiedergeburt ist etwas Wunderbares. Es ist ein Paket von Segnungen. Die gehören alle zusammen. Die empfangen wir alle auf einmal in Christus. Wir werden versiegelt mit dem Geist, wir empfangen den Geist, wir werden erfüllt mit dem Geist, wir werden getauft mit dem Geist und durch den Geist in den Leib hinein. Können wir das spüren, dass wir mit dem Geist getauft sind? Nee, das können wir nicht spüren. Hast du gespürt, wie du wiedergeboren wurdest? Oder zum Beispiel so Schwärmer, die Martha Basilea Schlink von den Marienschwestern, auch so eine pfingstlerische Schwärmerin, die hat gesagt, oh, nach 40 Jahren meines Glaubenslebens durfte ich es erleben, wie ich versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist. Ein Engel kam und hat mir ein Siegel aufgedrückt. Ja? Das ist Quatsch, das ist unbiblisch, ja? Das stimmt einfach nicht. Kein Mensch kann seine Versiegelung beschreiben oder spüren und erleben, weil die passiert inwendig, ohne dass wir es spüren bei der Wiedergeburt. Kein Mensch kann die Wiedergeburt spüren. Wir merken ihre Ergebnisse. Das ist ganz klar. Sonst ist sie nicht echt. Aber du kannst diesen Vorgang nicht spüren und nicht erleben, sondern du kannst nur nachher sagen, der Herr hat etwas an mir getan. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ja? Und das heißt, diese Dinge sind nicht mystisch, sie sind nicht schwärmerisch zu verstehen, sondern es sind ganz nüchterne, unsichtbare Prozesse, die alle miteinander ablaufen in diesem herrlichen Wunderwerk Gottes der Wiedergeburt. Es gibt eine Sache, die können wir spüren. Und das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Die Gläubigen wurden immer wieder, und zwar nach Pfingsten und nach der Wiedergeburt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wann war das? Können wir beobachten in der Apostelgeschichte. Immer dann, wenn sie Zeugnis geben mussten vom Herrn in schwierigen Situationen. Da wurden sie in einer besonderen Weise ausgerüstet mit Kraft. Diese Kraftausrüstung ging auch wieder weg und sie kam wieder, wenn sie wieder in dieser Situation war. Ja? Und das kann man sehr wohl spüren und erfahren, ob man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Ja? Aber das hat nichts mit dem zweiten Segen, mit der Geistestaufe der Pfingster zu tun, sondern das ist eben eine besondere Ausrüstung mit Kraft. Und genauso sagt die Bibel natürlich, dass wir insgesamt Menschen sein sollen, die voll Heiligen Geistes sind. Ja? Epheserbrief, 5. Kapitel. Wir sehen das Vorbild bei Stephanus, bei Philippus. Es waren Männer Gottes voll Heiligen Geistes. Aber das ist jetzt wiederum etwas anderes als die Geistestaufe. Es bedeutet einfach, dass wir dem Geist, den wir bei der Wiedergeburt empfangen durften, Raum geben in unserem Leben. Ja, dann sind wir voll Geistes. Weil eines ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist auch etwas, warum die Pfingstlerlehre eine Irrlehre ist. Der Geist Gottes ist keine unpersönliche Kraft. Wir können nicht bei der Wiedergeburt nur ein bisschen Heiligen Geist empfangen und den ganzen Heiligen Geist erst später. Sondern weil der Geist Gottes eine Person ist, entweder empfange ich ihn ganz oder gar nicht. Ja? Ich kann nicht sagen, ich habe ein bisschen Heiligen Geist und den Rest brauche ich noch. Sondern wenn ich wiedergeboren bin, dann habe ich den Heiligen Geist potenziell in der ganzen Fülle. Ich muss das ausleben. Daran fehlt es bei uns, gar keine Frage. Aber ich habe ihn in der ganzen Fülle. Ich brauche nicht noch irgendwas dazu, sondern ich habe alles bekommen, als ich mich zu Christus bekehrt habe. Und das ist die Lehre der Bibel. Wie lesen wir denn im Römer 8? Ganz wichtige Stelle. Römer 8, Vers 32. Da heißt es von Gott, dem Vater, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Das heißt, in Christus habe ich die ganze Fülle. Kolosser 2. Nochmal eine Bibelstelle, die das bestätigt. Ja. Kolosser 2, lesen wir Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Nicht ihr werdet allmählich über verschiedene Stufen zur Fülle gebracht, sondern ihr seid es schon. Lebt diese Fülle auch aus. Wandelt im Geist, weil ihr habt den Geist schon. Das ist die biblische Lehre. Nicht, du musst erst noch diese Stufe und jenen Segen und jene Handauflegung und die Geistestaufe bekommen. Das ist nicht die biblische Lehre. Und das ist sogar eine böse Irrlehre, weil sie nämlich verstößt gegen diese herrliche biblische Lehre von der Allgenugsamkeit Christi. Das ist ein schönes altes Wort. Was heißt denn das? Allgenugsamkeit. Das heißt, Jesus Christus alleine genügt mir völlig. Ist doch herrlich. Wenn ich den Herrn Jesus habe, dann habe ich alles. Alles in ihm. Er ist mein Schutz. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Kraft. Er ist mein Friede. Alles habe ich in dem Herrn Jesus. Ich brauche keine Philosophie mehr, keine Theologenausbildung. Ich brauche keine Karriere mehr. Ich brauche keine menschlichen Absicherungen mehr. Ich habe den Herrn Jesus und in ihm habe ich alles. Das ist übrigens die Einfalt gegenüber Christus. 2. Korinther 11, Vers 3, die so kostbar ist, die so umkämpft ist. Ja? Jesus Christus gibt uns alles. Wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Und dann kommt der Satan und sagt, ja, du hast Christus, das ist ja schön, aber dir fehlt noch was ganz Entscheidendes. Du musst noch diese Geisterfahrung machen, sonst bist du kein richtiger Christ. Sonst bist du nicht vollkommen. Und dann fangen die Leute an, sich auszustrecken nach dieser Geistererfahrung. Aber ihr Lieben, den Heiligen Geist kann ich nicht zweimal empfangen. Wenn ich den Geist empfangen habe bei der Wiedergeburt, kann ich nicht nochmal den Geist empfangen. Da wird oft Lukas 11 gesagt, dass man doch um den Geist beten soll, weil Gott nicht einen Stein denen gibt, die ihn bitten. Aber das war heilsgeschichtlich gesehen in eine ganz bestimmte Situation hineingesagt, aus meiner Sicht, wo ganz deutlich wird, dass die Jünger für den Heiligen Geist und um den Heiligen Geist beten sollten, als sie auf ihn warteten vor Pfingsten. Da wurde das ja auch gemacht. Die waren alle zusammen und haben gebetet. Wofür? Dass Gott seinen Geist senden möge. Ja? Aber ihr Lieben, nie wird in der apostolischen Lehre gesagt, man bekommt den Geist dadurch, dass man dafür betet. Ja? Das wäre ja auch unsinnig. Du bekommst den Geist, wenn du Buße tust und an den Herrn Jesus glaubst. Ja? Wenn man den Geist bekommen könnte durch Beten um den Geist statt durch Buße und Glauben an Christus, dann wäre die ganze Apostellehre nichtig. Das passt nicht zusammen. Ja? Also wenn ein irregeführter Gläubiger, der den Geist schon empfangen hat, jetzt anfängt, nach der Art der Pfingster zu beten, Herr, gib mir endlich deinen Geist, gib mir deinen Geist. Und da gab es ja Leute, die haben tagelang gefastet und die ständig bloß immer wiederholt, gib mir den Geist oder gib mir die Zungengabe. Dann ist es Gott nicht wohlgefällig. Das hat den Anschein von religiösem Eifer, aber in Wirklichkeit machen diese Leute Gott zum Lügner. Gott hat ihnen doch schon gesagt, dass er ihnen den Geist schon gegeben hat bei der Wiedergeburt. Deswegen ist es Gott überhaupt nicht wohlgefällig, wenn ein Wiedergeborener ihn anfleht, gib mir endlich den Geist. Und es ist schon gar nicht Gott wohlgefällig, wenn ein Wiedergeborener sich ausstreckt nach diesem fremden Geist, indem er sich die Hände auflegen lässt und die Geistestaufe sucht. Weil, wie gesagt, der Heilige Geist kann es nicht sein. Aber dann ist es ein falscher Geist. Es gibt nämlich im Reich der Geister nur den Geist Gottes und Dämonen. Ja? Da gibt es kein Mittelding. Also wenn der Heilige Geist schon gegeben ist, dann muss diese Geistertaufe, dieses sich ausstrecken nach dem zweiten Segen, letztlich bei einem falschen Geist enden und einen falschen Geist einem vermitteln. Und da kommen jetzt viele Christen und sagen, ja, ein wiedergeborener Gläubiger kann doch gar keinen falschen Geist haben. Stimmt nicht. Die Bibel lehrt da zwei Dinge. Die Bibel lehrt ganz klar, ein wiedergeborener Gläubiger kann nicht besessen sein von Teufel oder einem falschen Geist. Ja, er kann nicht kontrolliert werden von einem falschen Geist. Das ist ganz klar aus Kolosser 1, Vers 13, wo wir lesen, dass Gott uns herausgerettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt hat in das Reich der Liebe seines Sohnes. Ja? Also ein Wiedergeborener kann nicht besessen sein vom Geist der Finsternis. Aber ein Wiedergeborener kann beeinflusst sein von einem Finsternisgeist. Aber sehr wohl. Und da möchte ich eine ganz wichtige Stelle mit uns lesen, die das beweist und die auch ein Schlüssel ist für das Verständnis von endzeitlicher Verführung überhaupt. Diese Stelle ist 2. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Da lesen wir: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und dann noch Vers 13 bis 15. Da waren ja falsche Apostel zu den Korinthern gekommen, als der Apostel Paulus weg war. Und denen hatten sich diese gutgläubigen, wiedergeborenen Gläubigen geöffnet und von ihnen diesen falschen Geist angenommen. Und von denen heißt es hier, Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also in der Pfingstbewegung verkleidet sich der Satan als Engel des Lichts. Er erscheint als Christus. Wisst ihr, und das ist auch so etwas, das müssen wir mal biblisch prüfen, diese ganzen falschen Propheten. Was sehen sie für einen Christus? Sie sehen zum Beispiel einen blutenden Christus am Kreuz. Ist der Herr Jesus jetzt noch am Kreuz und blutet er? Nein. Wie der Herr Jesus wirklich erscheint, jetzt in der Himmelsherrlichkeit, das finden wir in Offenbarung 1. Ja? Als er verherrlichte. Ist der Herr Jesus noch ein Baby auf dem Arm von Maria, wie er auch vielen erscheint, auch Pfingstlern? Nein, der Herr Jesus ist kein kleines Kind mehr. Ja? Versteht ihr? Das sind unbiblische Jesus-Erscheinungen, ein falscher Jesus. Ich möchte euch einmal eine Stelle aus einem Buch von Merlin Carruthers zitieren, einem bekannten amerikanischen Charismatiker, der auch so eine Jesus-Vision hatte. Und da sagt er praktisch, Jesus kam auf mich zu und er kniete vor mir nieder und er legte seinen Kopf auf meine Oberschenkel und er sagte, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. So, und jetzt prüfen wir mal einfach geistlich diese Aussage, diese Jesus-Vision. Ja? Wir vergleichen das mit Offenbarung 1. Und ich denke, ihr werdet einig sein, das ist ein falscher Jesus. Das ist 100% eine spiritistische Fälschung und niemals der echte Herr. Ja? Der Herr wird nicht vor einem Gläubigen niederknien und seinen Kopf auf seine Schenkel legen. Der Herr sagt auch nicht, ich will nicht dich gebrauchen, sondern das ist genau das, was der Herr will. Und der Herr sagt niemals, ich will, dass du mich gebrauchst. Das ist die Sprache der Magie, der Zauberer. Die Heiden sind es, die jeden Gott anbeten, den sie benutzen, um Wohlstand und Erfolg und Gesundheit zu bekommen. Und das ist genau das geistliche Programm der Charismatiker. Wohlstand, Gesundheit und Erfolg. Wir haben so Radiosendungen gehört von der BGG in Stuttgart. Meine Frau hat es erzählt. Da war praktisch mehr oder weniger die Aussage, wenn Sie erfolgreich, stark und frei sein wollen, dann kommen Sie zu Jesus und zapfen Sie die Kräfte der unsichtbaren Welt an. Das ist Magie. Ja, das ist ein falsches Evangelium. Genauso ist es ein falsches Evangelium, wenn die Charismatiker lehren, die Heilung ist in der Erlösung inbegriffen. Ein Christ braucht nicht krank zu sein. Er hat praktisch Heilung durch die Erlösung auf Golgatha und dafür Jesaja 53 nehmen. Ja? Das ist Lästerung. Das ist ein falsches Evangelium. Genauso wie Jesus Christus plus die Beschneidung ein falsches Evangelium war im Galaterbrief, so ist Jesus Christus plus die körperliche Heilung ein falsches Evangelium. Da wird ein irdisches Gut verknüpft mit der ewigen Errettung. Und das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Ja? Wir haben die Zusage der ewigen Errettung, dass wir von der Sündenkrankheit geheilt sind, aber wir haben nicht die Zusage, dass wir von körperlichen Krankheiten geheilt sind aufgrund des Opfers Jesu Christi. Ja? Das ist eine Irrlehre. Versteht ihr? Also ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus und ein anderer Geist. Und das haben die Korinther als Wiedergeborene empfangen. Sie haben das aufgenommen. Sie haben diesem Geist sich unterstellt. Sie waren nicht besessen. Aber sie waren unter dem Einfluss eines verführerischen, dämonischen Geistes. Versteht ihr? Und das ist genau das, was passiert, wenn jemand sich der Pfingst- und charismatischen Bewegung öffnet, wenn er sich die Hände auflegen lässt, wenn er diese Geistertaufe empfängt, dann empfängt er einen verführerischen, betrügerischen Geist. Wie kannst du sowas sagen? Wisst ihr? Und da sagt die Bibel, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Und wir müssen jedes Geistes wirken, prüfen anhand der Aussagen der Heiligen Schrift. Dann sehen wir ganz klar, dass der pfingstlerische und charismatische Geist ein dämonischer Geist ist und nie der Geist Gottes. Zum Beispiel eine grundlegende Aussage über den Heiligen Geist ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist Gottes wird niemals die geschöpfliche Würde und Verantwortung des Menschen und seinen Willen, seine Persönlichkeit überfahren und antasten. Der Geist Gottes wird niemals jemand zu einer Marionette machen, der automatisch und getrieben handelt, ohne dass das Bewusstsein und das Gewissen des Gläubigen mitbeteiligt sind. Überall, wo die Persönlichkeit ausgeschaltet wird, sprich Jakob Lorber, automatisches Schreiben, ja, Dämonie, Irrlehre, kann gar nicht der Geist Gottes sein. Ja? John Wimber bezeugt seine Geistertaufe. Er sagt, eine Macht kam auf mich, ich wollte gerade zum Kühlschrank gehen und presste mich auf den Boden und ich konnte eine halbe Stunde nicht aufstehen, obwohl ich aufstehen wollte. Das war ein Dämon, 100%. Es war nie der Heilige Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das heißt, der Geist Gottes lässt immer die Selbstbeherrschung denen, die unter seinem Einfluss sind und die von ihm erfüllt sind. Ja, die sind keine Marionetten, keine automatisierten Sprachrohre, sondern sie bleiben Persönlichkeiten mit einer Würde und Eigenverantwortung vor Gott. Und deshalb, wenn wir zum Beispiel bei diesem Geisterwirken sehen, dass Leute anfangen, hysterisch zu lachen, Prediger mitten in der Predigt, wo sie über die Hölle gepredigt haben, fangen plötzlich an, wie die Irren zu lachen. Und die lachen eine halbe Stunde und kugeln sich auf dem Boden, können nicht mehr aufhören mit Lachen. Die ganze Versammlung lacht hysterisch mit. Ihr lieben Leute, wer das noch dem Heiligen Geist zuschreiben kann, der ist umnachtet. Tut mir leid, der ist schon verführt. Ja? Das kann nicht der Heilige Geist sein. Ja? Da gibt es andere Leute, die fangen an zu zucken und zu hüpfen wie die Hasen. Die benehmen sich buchstäblich wie die Tiere. Die winden sich wie Schlangen zwischen den Stuhlbeinen entlang. Und das soll der Heilige Geist sein. Ja? Es ist unfassbar. Der Geist Gottes wird niemals die bewusste Persönlichkeit, die Selbstbeherrschung eines Menschen ausschalten. Das sagt nicht ich, sondern das sagt die Schrift. Die letzte Frucht des Geistes in Galater 5, 22 ist Enkrateia. Und Enkrateia heißt Herrschaft über sich selbst, Selbstbeherrschung. Also nicht nur Enthaltsamkeit, wie in manchen Bibelübersetzungen steht, sondern Enkrateia heißt Self-Control, Herrschaft über sich selbst. Das heißt, ein geisterfüllter Mensch kann gerade nicht hüpfen wie ein Huhn oder irgendwie plötzlich in Tierstimmen brüllen, ohne dass seine Persönlichkeit es überhaupt mitbekommt und will. Auch Trance und Bewusstlosigkeitszustände sind niemals ein Werk des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes bewirkt Nüchternheit und Wachheit und Besonnenheit und nicht, dass man plötzlich hinschlägt und zum Teil noch völlig unzüchtig auf den Rücken stürzt, Ja, es sind immer wieder in den charismatischen Versammlungen dann Leute da, die praktisch den Frauen, die so hingestürzt sind von dem falschen Geist, Decken überlegen, weil sie so unanständig da liegen. Ja, weil es sonst ein Anstoß wäre. Das kann doch nicht der Geist Gottes sein, der so etwas bewirkt. Ja? Genauso sehen wir, dass es ein falscher Geist ist, zum Beispiel an den Prophetenbotschaften, die über dem Wort Gottes stehen. Das Wort Gottes sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 2, das ist natürlich eine sehr unpopuläre Aussage, aber das Wort Gottes sagt ganz klar, dass eine Frau nicht lehren und nicht Autorität über den Mann ausüben darf in der Gemeinde Jesu Christi. Ganz klare, inspirierte Wort Gottes. Bei den Pfingstern und Charismatikern war von vornherein dieses Wort außer Kraft gesetzt. Wenn der Irrgeist eine Frau bestimmt hat, Leiterin zu sein, dann wurde sie Leiterin nicht nur von Gemeinden. Wir haben die Amy Semple McPherson, eine der fragwürdigsten und schlimmsten Gestalten der Pfingstbewegung, dreimal geschieden und wieder verheiratet, zum Schluss an einer Überdosis Medikamente in irgendeinem Hotel gestorben. Und diese Frau war Apostelin über 4000 Gemeinden. Die hat Bibelschulen geleitet, die hat Leiter geleitet. Die war eben praktisch wie eine Apostelin angesehen. Ja, das ist eine absolute Grenzverletzung. Oder wir haben zum Beispiel erlebt, hier so auch ein bisschen mit aus Österreich, eine Freundin von meiner Frau, die Katholikin war, ledig, Jugend mit einer Mission. Ja, und die hat dann immer so schöne Berichte geschickt am Anfang. Der Herr hat mich geführt. Da war sie erst Leiterin einer Bibelschule von Jugend mit einer Mission. Ja, hat also Männer gelehrt und hat gleichzeitig ein Werk geleitet. Dann war sie Oberaufseherin über mehrere Bibelschulen in einer Region. Und zum Schluss war sie irgendwo zuständig für alle Bibelschulen in Asien als Oberaufseherin von Leitern von Bibelschulen. Ja, wisst ihr, und jetzt kommt einfach die Nagelprobe. Wenn ihr jetzt sagt, gut, der Geist Gottes kann das ja geführt haben, auch wenn in der Bibel was anderes steht, dann seid ihr Schwärmer. Dann können wir uns hier verabschieden, erstmal, bis ihr vielleicht nüchtern werdet. Ja? Wenn ihr aber sagt, Moment mal, was der Geist Gottes inspiriert hat, das ist doch ewig gültig. Der Geist Gottes wird doch niemals einen Menschen führen im Gegensatz zu dem Wort Gottes, oder? Oder doch? Schaut, da sind wir jetzt bei der Grundfrage. Ja? Wird der Geist Gottes eine Frau führen, zu lehren und zu leiten, wenn der Geist Gottes geschrieben hat, einer Frau verbiete ich, zu leiten und zu lehren? Ja oder nein? Denkt mal drüber nach. Denkt ihr schwärmerisch oder biblisch? Wenn wir biblisch denken, dann muss das heißen, der Geist, der diese Frau zum Beispiel geführt hat, auch so eine apostelähnliche Funktion einzunehmen, der kann nicht der Heilige Geist sein. Unmöglich. Was ist, wenn ein Pfingster sagt, und das passiert auch öfters, der Geist Gottes hat mir geoffenbart, dass ich mich von meiner Frau scheiden soll und eine 20 Jahre jüngere Mitarbeiterin heiraten soll? Ja, ja bitte, glaubt nicht, dass das ist nicht aus der Luft gegriffen. Sagt es jetzt der Geist Gottes oder gilt immer noch, ich hasse die Scheidung, spricht der Herr? Ja, versteht ihr, da sind wir mittendrin im Eingemachten, wie man so sagt. Und das sind die Punkte. Diese Geister führen in eine ganz andere Richtung als die Schrift. Sie lehren Lehren, die im Widerspruch zur Schrift stehen. Sie sind aber fromm. Sie geben dir das Gefühl von Kraft. Sie geben dir das Gefühl von Freude. Was ist jetzt? Wie soll ich das beurteilen? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich gehe nach meinem Gefühl. Ich fühle mich wohl dort. Ich spüre dieses Kribbeln. Ich habe diese Freude so gern, diese Euphorie. Dann bist du ein Schwärmer. Dann bist du verführt. Bist du auf dem falschen Weg? Oder ich sage, Moment mal, egal wie sich das anfühlt, wenn es im Gegensatz zu Gottes Wort steht, will ich nichts davon. Es kann gar nicht richtig sein, wenn es nicht nach der Bibel ist. Dann ist noch Hoffnung für dich. Dann bist du irgendwo noch auf dem nüchternen biblischen Stand. Ja? So ernst und so einfach sind die Dinge. Wisst ihr, und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, Leute, dieser Geist hat eine wunderbare, faszinierende Außenansicht. Ja? So wie die Potemkinschen Dörfer. Ja? So wie natürlich zum Beispiel eine Firma, die Werbung macht für Mitarbeiter, die wird ihre schönste Außenfassade abbilden lassen und wird die Mitarbeiter alle und die Chefs in strahlender Miene da im Internet abbilden und sagen, Leute, kommt zu uns, ihr habt ein dynamisches Team, ihr habt herrliche Verhältnisse, alles ist wunderbar. Und da kommst du und bist eingestellt und arbeitest mal 2 Jahre dort und dann denkst du, oh, Ja, das sieht aber ganz anders aus in Wirklichkeit. Und so dürfen wir die Außenfassade dieses Geistes nicht mit dem tatsächlichen Wirken verwechseln. Dieser Geist, und das haben wir ja selber erlebt, wir haben ihn ja gehabt, dieser Geist bringt Euphorie und eine Art von Freude. Dieser Geist bringt eine Art von Trunkenheit, von Ekstasezuständen. Die sind wie ein Drogentrip attraktiv für das Fleisch. Die sind schön. Ja? Die laufen dir rein wie Öl. Aber es hat auch eine andere Seite. Wenn man sich diesem Geist geöffnet hat, dann treten zum Beispiel irgendwo dann Dinge auf wie Selbstmordgedanken, Depressionen, Lästergedanken, unreine Zwangsvorstellungen, hurerische Impulse oder sogar Hurereisünden. Und wenn man dann da mit zu den Seelsorgern kommt, dann sagen die Seelsorger, du bist besessen, du hast einen Dämon. Das ist gar nicht so ganz falsch, aber was sie machen, ist nicht, dass sie die Leute zur Buße leiten, sondern sie fangen an, die Dämonen auszutreiben. Und dann sagen sie, deine Großmutter mütterlicherseits vor 150 Jahren hat mal Zauberei getrieben, deswegen hast du das Problem. Und dann fangen sie an, Befreiungsdienst zu machen. Das weiß ich, ja, das ist so, das ist nicht nur eine Geschichte, sondern, und dann geht oft die Verstrickung erst richtig los. Und bei manchen endet es in der Psychiatrie. Die hören dann Stimmen, ja. Die sehen dann alles Mögliche, aber nichts, was sie freut. Und das, auch das sage ich nicht umsonst. Ich habe mehrere Bekannte in meiner Bekanntschaft, die sind aus der Pfingstbewegung erst rausgekommen, als sie in der Psychiatrie waren. Ja. Und es gibt dort überdurchschnittlich viele Pfingstler und Charismatiker. Und deswegen, dieser Geist hat zwei Seiten, eine schillernde Außenseite und eine finstere Innenseite. Und ich kann nur jedem wünschen, dass er nicht diese finstere Innenseite erleben muss und dass er sich rechtzeitig fernhält von dem Ganzen. Denn sonst kann das unter Umständen sehr, sehr notvoll und schwierig werden. Dieser Geist wirkt nämlich auch eine Verblendung bei den Menschen. Sie sehen die Wirklichkeit nicht mehr klar. Sie sehen zum Beispiel nicht, auch so ein Fall aus der Praxis, Gott hat mir gezeigt, ich soll ein Geschäft aufmachen. Ja? Da verlässt jemand seine gut bezahlte Beamtenstellung, nimmt Schulden auf und fängt ein Geschäft an. Ja? Und nimmt noch mehr Schulden auf. Ja? Dann kommen ja noch die charismatischen Prediger dazu, die sagen, wenn du gesegnet sein willst, gib mir 10.000 Euro, du bekommst das Tausendfache von Gott zurück. Und dann fangen die Leute an, oh, 10 Millionen, Mensch. Aber das ist dramatisch, ihr Lieben, das ist Realität. Die nehmen Kredite auf, die machen noch mehr Schulden, weil sie diesen Lügnern glauben, die ihnen sagen, Gott gibt dir tausendfach zurück, wenn du mir spendest. Ja? Und dann saß der Bursche auf einem Berg von Schulden, den er nie mehr los wurde. Ja? Sein ganzes Geschäft war alles nichts geworden, die Visionen waren alle nicht wahr. Und dann war er in der Klemme. Ja? Versteht ihr? Diese Dinge sind also ganz ernst. Du kannst dein Leben ruinieren unter diesem Geist. In verschiedener Hinsicht ruinieren. Bis hin auch zu zerbrochenen Ehen. Ja? Es gibt viele Frauen, die zum Beispiel sich von ihren Männern trennen, wenn sie unter diesem Geist sind, sagen, der ist mir nicht geistlich genug, scheid mich. Fang wieder neu an. Ja? Ist für die Leute überhaupt kein Problem. Ja? Die sind nicht mehr ans Wort Gottes gebunden. Die haben keine Furcht Gottes mehr. Also da könnte ich jetzt noch vieles erzählen. Ich will es aber nicht tun. Ich will das abschließen hier auch. Einfach nochmal mit dieser Warnung, dass wir ganz klar sehen müssen. Wir haben in Christus alles, was wir brauchen. Der Herr Jesus gibt uns alles Echte und Gute. Jede gute Gabe, die kommt durch den Herrn Jesus. Nicht durch irgendwelche Handauflegungen und Pfingstler. Die haben wir schon bei der Wiedergeburt empfangen. Was wir tun dürfen und müssen, ist, dass wir mit Christus wandeln, im Geist wandeln und alle Dinge wegtun aus unserem Leben, die den Geist Gottes betrüben. Und das ist eigentlich das biblische Bild, das möchte ich zum Abschluss uns noch vor Augen stellen. Der Herr Jesus vergleicht den Geist Gottes in seiner Innewohnung in Johannes 4 mit einer Quelle von Lebenswasser, die quillt bis ins ewige Leben hinein. Und schaut, diese Quelle hat Wasser in Fülle, nicht nur ein bisschen. Dieser Strom strömt. Und wenn du jetzt merkst, das ist bei mir noch ein ganz schwacher Bach, da ist fast nichts mehr da an Wasser, dann sollst du nicht zu irgendwelchen anderen Quellen gehen, um dort zu trinken, sondern du musst den Schmutz und Schutt, den Dreck aus der Quelle wegräumen und dann fließt das Wasser wieder wie zuvor. Ja? Wie, genauer gesprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Fleischlichkeit ablegen, wenn wir dem Herrn uns neu hingeben und zur Verfügung stellen, dann wird die echte Kraft des echten Heiligen Geistes uns erfüllen und leiten, so wie es dem Herrn gefällt. Und wir können ein geistlich kraftvolles und auch befriedigendes, erfüllendes Leben mit dem Herrn Jesus führen. Dazu brauchen wir keine Geistertaufe. Im Gegenteil, die ist das größte Hindernis dafür. Sondern dazu brauchen wir biblische Buße und ein biblisches Leben nach Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist ein Schlüsselvers. Ja? Wenn wir so leben, mit Christus gekreuzigt und auferweckt, dann ist die Auferstehungskraft Christi bei uns und in uns. Und dann haben wir keinen Mangel. Ich kann das nur von mir selber bezeugen, dass ich es so erleben durfte, nachdem ich von dieser Schwärmerei und von diesem falschen Geist mich losgesagt hatte, dass ich zur echten biblischen Geistesfülle ein Stück weit finden durfte. Auch wenn ich bekennen muss, dass ich natürlich nicht in dem Maß erfüllt bin, wie ich mir es wünsche und da auch dran arbeite und drum bete, dass der Herr mich verändert. Aber das geht nicht mit Handauflegungen und zu irgendeinem magischen Schalter, sondern das sind Prozesse der Heiligung, des Zerbruchs in der Schule Gottes, dass wir zu größerer Geistesfülle kommen. Ja? Und das wünsche ich uns, dass wir in dieser Hinsicht die Fülle des Heiligen Geistes, des echten Heiligen Geistes, die Kraft des echten Heiligen Geistes vermehrt erfahren in unserem Leben. Nicht durch Schwärmerei, sondern durch biblische Kreuzesnachfolge. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so herzlich dafür, dass wir das wissen dürfen. In dir haben wir alles. In dir haben wir die ganze Fülle. In dir hat der Vater uns alles gegeben, was er uns geben wollte. Jede gute Gabe. Jeden geistlichen Segen haben wir in dir. Herr, und lass uns das recht verstehen, dass wir alles schon haben, aber dass wir es noch einnehmen, erobern, ausleben dürfen, dass wir wachsen dürfen, dass wir auch lernen dürfen, unsere eigene Fleischlichkeit, unseren eigenen Eigenwillen, unsere sündhaften Gewohnheiten und Haltungen vor dir zu bekennen und abzulegen und damit deinem Geist mehr Raum zu machen. Schenke uns, dass wir wirklich zu einem geisterfüllten, für dich fruchtbringenden Leben mehr und mehr finden, aber auf dem nüchternen, auf dem biblischen, auf dem echten Weg. Und bewahre du jeden auch vor diesen falschen Geistern, vor dieser falschen Geistertaufe, vor den falschen Lehren, die in der Pfingst- und charismatischen Bewegung umgesetzt werden. Herr, wir können dich nur herzlich bitten für all die Kinder Gottes, die da sich in diese Kreise hineinbegeben haben oder darin groß geworden sind, dass du ihnen noch die Augen öffnest, dass du sie noch in die gesunde Christusnachfolge hineinführst, dass du Bewahrung schenkst vor den zerstörerischen Mächten, die auch letztlich hinter dieser Geistertaufe stehen. Herr, wir bitten dich herzlich, lass dein Wort an uns weiterwirken, schließe uns die gesunde Lehre auf und lass uns in deiner Wahrheit auch wandeln. Wir danken dir, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich preisen und anbeten. Amen.